Einfach Schweißen. Der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles, um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's! Schweißen erfindet. Funkenflug dank Geistesblitz.
Der Franzose André-Marie Ampère, geboren am 20. Januar 1775 in Lyon und gestorben am 10. Juni 1836 in Marseille, war ein französischer Physiker und Mathematiker.
Ampère definierte die Begriffe elektrischer Strom und elektrische Spannung. Als Entdeckung wird ihm ebenfalls der Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus zugeschrieben. Auch die Festlegung der Stromrichtung geht wohl auf seinen Deckel.
Als Würdigung seiner Arbeit wurde im Jahr 1893 nach ihm die SI-Einheit der elektrischen Stromstärke, kurz Ampere, benannt. Ohne seinen Geistesblitz würden heute viele Funken nicht fliegen.
Vielen Dank, André-Marie.
Das war Schweißen erfindet. Funkenflug dank Geistesblitz.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Einfach Schweißen. Mein Name ist immer noch Matthias Wulff.
Und ich bin Stefan Schölze. Und heute haben wir ein besonderes Thema, und zwar geht es um das Thema Schweißverfahren. Wir alle wissen, es gibt unterschiedliche Schweißverfahren und wir beschäftigen uns heute mit dem Elektrodenhandschweißen.
Oder auch genannt E-Handschweißen oder auch genannt Lichtbogenhandschweißen. Sucht euch einen Namen dafür aus, ich glaube die offizielle Bezeichnung ist Lichtbogenhandschweißen. Wir werden in dieser Episode wahrscheinlich alle Namen nochmal wieder irgendwie in den Raum schmeißen, aber ihr wisst zumindest, es geht immer um dasselbe Schweißverfahren.
Genau, einfach gesagt, viele Namen für das gleiche Verfahren.
Stefan, versuch doch mal zum Anfang dieser Episode unseren Hörer und Hörerinnen in einem Satz vielleicht das Lichtbogenhandschweißen kurz zu erklären.
Also, ich würde das so beschreiben. Also das Lichtbogenhandschweißen zählt ja zu dem Metall-Lichtbogenschweißverfahren. Und bei diesem Verfahren brennt halt ein Lichtbogen zwischen einer manuell geführten und abschmelzenden Stabelektrode, die gleichzeitig auch als Zusatzwerkstoff genutzt wird und dem Werkstoff letztendlich abbrennt. Das war so mein Satz, den ich dazu zu sagen habe. Ich hoffe, ich habe da alles irgendwie reingebracht.
Ja, doch. Ich bin erstaunt, dass du das so aus der Hüfte schießen kannst. Also das hätte ich jetzt nicht hingekriegt. Aber eine Sache würde ich noch mit reinbringen. Aber die ist jetzt nicht zwingend nötig, aber ich würde sie noch mit reinbringen. Sagt dir die Zahl 111 etwas?
Das ist die Prozessnummer für das Schweißverfahren.
Genau. Schweißverfahren sind nämlich in Prozessnummern unterteilt. Da gibt es auch wieder... Wer hätte es anders gedacht? Wie immer unser selber Slogan, da gibt es natürlich eine Norm für. In dem Fall ist das die DIN-EN ISO 4063. Und laut dieser DIN-EN 4063 wird jedem Schweißprozess eine dreistellige Ordnungszahl zugewiesen. Jetzt beim E-Handschweißen oder Lichtbogenhandschweißen ist es die 111.
Zielsetzung dieser Normung ist letztendlich eine einheitliche Sprache in Zeichnungen, ja, Arbeitsunterlagen, Schweißanweisungen oder auch Bezeichnung für Schweißprüfungen und so weiter zu bekommen. Dass wir also letztendlich immer ein und dieselbe Sprache sprechen.
Macht ja auch, am Ende des Tages macht es ja auch Sinn, wenn man wirklich weiß, dieses Schweißverfahren hat die Nummer 111 und ihr kommt irgendwo in Betrieb rein und der Schweißer spricht vom Schweißverfahren 111, dann wisst ihr, das ist Lichtbogenhandschweißen. Aber ich nenne euch mal kurz noch eben so ein paar andere gängige Nummern für Schweißverfahren. So ist zum Beispiel die Nummer 131 wäre zum Beispiel das Mixschweißen, also das Metall in Erdgasschweißen. Die 135 wäre das Max-Schweißen, Metall-Aktivgasschweißen. Und relativ gängig ist natürlich auch die 141 mit dem Wick-Schweißen, also Wolfram in Erdgasschweißen.
Diese Zahlencodes, wie eben schon gesagt, tauchen halt oft irgendwie in Gesprächen mit Schweißern auf. Also von daher ist es gut zu wissen, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt, beziehungsweise wofür sie überhaupt stehen.
Und wenn ihr mal eine technische Zeichnung in der Hand habt, in den meisten Fällen steht auch drauf, mit welchem Schweißverfahren Naht X, Naht Y geschweißt werden muss. Meist in so einer Klammer hinten hinter, da steht dann die 111, dann weiß man, okay, ich weiß Bescheid, das ist Lichtbogenhandschweißen.
Matthias, jetzt habe ich eine Frage an dich, und zwar, was brauche ich überhaupt zum Lichtbogenhandschweißen oder auch E-Handschweißen. Kannst du das mal so in so ein paar Stichpunkten aufführen, was ich wirklich zum Arbeiten benötige?
Ich versuche mal anzufangen und wenn ich keine Lust mehr habe, gebe ich weiter an dich, Stefan. Aber ich fange an mit, wir brauchen auf jeden Fall eine Stromquelle. Da gibt es jetzt unterschiedliche Stromquellen, kommen wir gleich nochmal drauf. Die Stromquellen haben dann auch unterschiedliche Steuerungen. Dann brauche ich ein Massekabel, damit ich überhaupt einen Stromkreislauf herstellen kann, sonst kann ich nicht schweißen. Und einen Elektrodenhalter oder eine Elektrodenzange, wie sie auch genannt wird, brauche ich natürlich auch zum Schweißen.
Ja, das sind schon mal vier wunderbare Punkte, die man auf jeden Fall benötigt. Natürlich muss man auch auf den Leitungsquerschnitt des Stromkabels achten, beziehungsweise letztendlich des Elektrodenkabels oder Elektrodekabel, Werkstückleitung, gibt es auch wieder viele verschiedene Begrifflichkeiten für. Also mit so einem 25er Quadratmillimeter Querschnitt kann man keine 4 mm Elektrode verschweißen.
Das kann man probieren, aber ich glaube, das wird nichts. Ich denke, das Kabel wird durchbrennen oder kochend heiß werden oder auf jeden Fall können wir uns danach ein neues Kabel zulegen. Aber was wir noch vergessen haben, Stefan, was man dringend braucht zum Elektrode-Handschweißen, wer hätte es gedacht? Eine Elektrode. Die haben wir natürlich vergessen. Vor lauter Kleinkrams haben wir den wichtigsten Part eigentlich vergessen beim Elektroden-Handschweißen, die Elektrode. Aber es gibt noch so ein paar andere Sachen, die man auch dabei haben sollte. Man sollte zum Beispiel einen Schlackerhammer oder einen Pickhammer, nennt man ihn ja auch, dabei haben. Eine Drahtbürste, dann die grundsätzlichen Dinge wie eine geeignete Absaugung, die geeignete PSA, Schweißhelm, Handschuhe, feuerfeste Kleidung, Schutzbrille. Aber was wir nicht brauchen, Stefan, ist
ein Schutzgas.
Genau, denn Schutzgas ist beim E-Handschweißen definitiv nicht vonnöten. Das erklären wir euch aber gleich nochmal, warum wir das in diesem Fall nicht brauchen und bei anderen Schweißverfahren nicht auf ein Schutzgas verzichten können. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, die Stromquellen, Stefan, dass es da verschiedene gibt. Lass uns doch mal eben aufdröseln, was die Unterschiede sind bei den Stromquellen.
Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, es gibt wirklich zahlreiche unterschiedliche Stromquellen, jetzt nicht nur von den verschiedenen Herstellern, die es auf dem Markt gibt, sondern tatsächlich auch in der Bedienung. Natürlich auch die Leistung oder Stromstärke ist ein Unterschied bei der Auswahl der richtigen Stromquelle. Üblich sind so Geräte beim E-Handschweißen so von 150 bis 250 Ampere, das ist so die Regel. Es gibt natürlich auch etwas höher dimensionierte Geräte, aber so die Regel ist wirklich so 200 Ampere. Die Stromstärke hängt dann aber wieder von der verwendeten Elektrode ab, sprich vom Durchmesser der Elektrode. Und da gibt es, Matthias, du kennst es sicherlich sehr, sehr gut, eine Faustformel.
Genau, die Faustformel sollte eigentlich auch jeder Schweißer kennen, der mit Elektrode auf eine Baustelle fährt und da schweißen will. Die sollte man irgendwo durchaus im Kopf haben. Man nimmt den Elektrodendurchmesser, der in Millimeter angegeben wird, und multipliziert den mit der Zahl 40. Ich nehme zumindest immer die 40. Am Beispiel wäre das zum Beispiel eine 2,5er, also eine 2,5 mm Elektrode, multipliziert mit 40, kommt man auf 100 und das ist die Angabe in Ampere, die ich an meiner Stromquelle einstellen muss. Jetzt ist das kein in Stein gemeißelter Wert. Da gibt es durchaus einen Spielraum nach unten und nach oben. In diesem Fall würde ich eher sagen, tendenziell nach unten. 100 Ampere ist wahrscheinlich für den Anfang sehr, sehr viel.
Aber es ist schon mal ein Richtwert, an den ich mich halten kann.
Genau. Elektrodendurchmesser mal 40 ist gleich die Stromstärke, die ich einstelle in Ampere.
Dann kommen wir zum zweiten Unterschied und zwar Thema Gewicht. Die neuen Schweißgeräte wiegen oft weitaus weniger als ein Kasten Bier. Das muss man sich mal vorstellen. Und darum ist letztendlich auch dieses Verfahren so beliebt, sag ich mal, bei Handwerkern auf der Baustelle, also wirklich im Außeneinsatz.
Früher waren die E-Handgeräte, das waren Riesentrümmer. Da musste man wirklich was im Ärmel haben, um die auf dem Gerüst in den dritten Stock zu schlören. Heutzutage, wie du schon gesagt hast, so ein Kasten Bier kriegt man durchaus bewegt und die Dinger wiegen teilweise bloß 5 Kilo oder noch weniger. Die steckt man fast salopp in eine Hosentasche. Das macht es natürlich sauhandlich und saubequem, die Dinge auf der Baustelle auch einzusetzen.
Dann kommen wir nochmal zum Thema Steuerung. Das wäre dann so der dritte Unterschied. Ja, kann man es jetzt nicht nennen, aber ich wollte es einmal kurz gesagt haben. Und zwar ist es fast eher eine Art Gemeinsamkeit aller Geräte im Bereich E-Handschweißen. Und zwar die Steuerung. Ein Poti zur Einstellung der Stromstärke. Das hat jedes Gerät. Letztendlich ist man damit auch fertig. Viel komplexer sind die Steuerungen beim E-Handschweißen nicht. Also kann man zusammenfassen, es ist eine extrem einfache Bedienung der Anlage oder auch der Steuerung und wird halt auch deshalb so unwahrscheinlich gerne auf Baustellen verwendet. Einmal Gewicht hatten wir gerade gehabt und natürlich dann auch einmal die einfache Einstellung der Anlage.
Idioten sicher, würde ich behaupten.
Idioten sicher, ja, vollkommen richtig.
Und dann gibt es noch einen Unterschied bei den Anlagen. Ist jetzt ein spezieller Unterschied. Man kann nämlich nicht mit jeder Anlage jede Elektrode verschweißen. Da gibt es die sogenannten Zellulose-Elektroden. Und die Zellulose-Elektroden lassen sich einfach nicht mit allen gängigen Anlagen verschweißen. Da gibt es spezielle Anlagen, für die man sich vorher passend aussuchen muss, damit man auch wirklich diese Zellulose-Elektroden verschweißen kann. Was eine Zellulose-Elektrode ist und wo die eingesetzt wird, kommen wir gleich nochmal drüber, wenn wir über die Elektroden speziell sprechen. Aber das ist auf jeden Fall ein Unterschied bei den Stromquellen. Also wenn ihr vorher wisst, ich möchte eine C-Elektrode verschweißen, seht zu, dass ihr die passende Stromquelle dafür aussucht und euch die zulegt. Sonst werdet ihr nicht glücklich werden mit eurem Schweißgerät.
Genau, oftmals haben diese Geräte auch die Bezeichnung CEL, sprich Abkürzung für Zellulose.
Genau. Stimmt.
So, jetzt kommen wir mal so ein paar Informationen zur Elektrode und wonach sie letztendlich ausgewählt werden. Pauschal kann man sagen, dass jeder Elektrodentyp, also Stabelektrodentyp, hat so ganz spezifische Schweißeigenschaften und wird deshalb auch für ganz, bestimmte Schweißaufgaben verwendet. Also ich kann sicherlich nicht jede Schweißelektrode für jede Aufgabe verwenden.
Dann gibt es bei den Elektroden verschiedene Durchmesser. Es gibt gängige Elektroden mit einem Durchmesser von 2 mm, 2,5 mm, 3,2 mm. Dann kommen schon die 4 mm, die sind auch nicht mehr so gängig. Und dann gibt es sogar welche in 5 mm. Ich würde mal behaupten, 2,5 und 3,2 mm Elektroden sind mit Abstand die meistverwendeten Elektroden auf dem Markt. Alles andere ist auch lieferbar, aber zählt nicht zu den üblichen Elektroden.
Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Genau, du hast gerade die Elektrodendurchmesser einmal erwähnt. Kommen wir auch zu den Längen. Es gibt unterschiedliche Längen der Stabelektroden. 200 mm, 250 mm, 300, 350 und auch 450 mm. Da hat sich auch so ein bisschen eingebürgert, so 250, 350 mm ist so die Standardlänge bei Stabelektroden.
Und wie sind die Elektroden immer verpackt, Stefan? Da gibt es ja auch so Gewichtseinheiten. Da kennst du noch besser bei dir aus der Innendiensttätigkeit, als ich das im Außendienst kenne.
Ja, verpackt sind die natürlich immer, der eine Hersteller macht es kiloweise, der andere macht es stückweise. Generell kann man sagen, sind da so zwischen 3 und 4 Kilo immer drin. Je nach Durchmesser sind es dann so 160 bis 300 Stück. Mehr kann ich da so pauschal eigentlich nicht so sagen.
Reicht ja auch erstmal so, wichtig ist das dann auch nicht, fiel mir nur gerade ein. Aber viel wichtiger ist eigentlich, warum verwenden wir überhaupt eine Elektrode und was ist die Aufgabe einer Elektrode?
Ja, vollkommen richtig. Also die Elektrode ist beim Schweißen unser abschmelzender Zusatzwerkstoff und somit auch Bestandteil unserer späteren Schweißnaht. Die Elektrode hat aber noch zusätzliche Funktionen und ganz wichtige Funktionen auf jeden Fall. Und zwar Schutz der Schweißnaht bzw. des Schmelzbades vor der atmosphärischen Luft, sprich vor Sauerstoff.
Luft bzw. Sauerstoff in unserer Schweißnaht will man natürlich nicht haben.
Und darf man auch nicht haben.
Und weil man es nicht haben darf, gibt es eben unsere Elektrode bzw. die Ummantelung der Elektrode. Denn diese Ummantelung hat einen ganz, ganz wichtigen Einsatzzweck.
Genau.
Die Ummantelung ist erstmal so eine Hülle um den innenliegenden Drahtkern. Das hört sich erstmal noch nicht so dramatisch und so wichtig an. Aber das ist zwar nichts Festes, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, diese Ummantelung. Von der Konsistenz her so was Staubiges oder wie so
gepresstes Pulver, würde ich sagen.
Wie gepresstes Pulver oder gepresstes Papier, irgendwie so eine ganz komische Konsistenz, so ein mineralisches Material irgendwie. Aber die Ummantelung, die setzt beim Abschmelzen, also wenn der Lichtbogen gezündet ist und die Ummantelung schmilzt ab, dann setzt die Ummantelung so ein Gas frei. Und dieses Gas legt sich dann wieder wie so eine Schutzglocke über die Schweißnaht und schützt die Schweißnaht damit vor atmosphärischer Luft. Und genau das soll sie auch machen. Und wir hatten es vorhin erwähnt, bei dem Schutzgasschweißen braucht man normalerweise Gas. Und da die Elektrode bzw. die Ummantelung denselben Effekt erfüllt wie das Gas beim Schutzgasschweißen, brauchen wir kein Gas mehr dazu und sind somit viel, viel flexibler und mobiler einsetzbar mit unserer Elektrode, als wie wenn ich jedes Mal so eine Gasflasche hinter mir herschlören müsste oder so eine Gasbuddel bis in den dritten Stock übers Gerüst schlören müsste. Das mache ich nicht so oft, aber eine Elektrode nach oben transportieren, das ist durchaus möglich und jedem Handwerker zuzumuten.
Genau, wir hatten es eben schon mal erwähnt gehabt, dass letztendlich ein Verfahren, dieses E-Handschweißen, was halt sehr beliebt ist bei Handwerkern, die wirklich draußen arbeiten. Das ist natürlich noch ein weiterer Punkt, Gewichteinsparung gerade durch die fehlende oder nicht benötigte Gasflasche.
Du hast gerade bei jeder Witterung noch gesagt, Stefan, das haben wir noch nicht gesagt, glaube ich. Beim Schutzgasschweißen haben wir oft das Problem, wenn wir das draußen machen, dass uns das Schutzgas verfliegt durch Wind oder sonst irgendwas, was draußen halt einfach los ist. Das ist beim Elektrodenschweißen nicht so dramatisch, weil kein Gas verfliegen kann, sondern weil die Ummantelung einfach nur sich schützend über die Schweißnaht legt, haben wir diese Problematik nicht, dass uns die Schutzgasglocke einfach wegfliegen kann oder weggepustet werden kann. Auch ein Riesenvorteil für die Elektrodenschweißverfahren.
Kommen wir nochmal zu der Ummantelung zurück. Also diese Ummantelung letztendlich dieser Stabelektrode setzt beim Abschmelzen halt im Lichtbogen Gase frei. Das hatten wir eben halt auch schon erwähnt, die dann wieder die Schweißnaht schützt und sich letztendlich als Schlacke schützend über die Schweißnaht legt. Und diese Schlacke muss dann im Anschluss nach dem Schweißen entfernt werden. Das machen wir letztendlich mit einem Schlackehammer oder auch Pickhammer genannt. Da ist es halt wichtig, darauf zu achten, immer beim Schlacke entfernen, Schutzbrille tragen, Handschuhe tragen etc. Also wirklich schützt euch davor.
Denn wenn ihr die Schlacke abklopft und tragt keine Brille, ich kann euch ziemlich deutlich versichern, irgendeiner von diesen Schweißpickeln oder von den Schlackeüberresten wird genau in euer Auge fliegen. Die fliegt nirgendwo anders hin, sondern immer direkt ins Auge. Und das tut verdammt weh und kann man nicht haben. Von daher setzt immer eine Schutzbrille auf. Sicherheit geht einfach vor, auch bei dieser Thematik. Dürft ihr nicht vergessen, sonst müsst ihr auch so leiden, wie ich das auch schon öfter musste, weil ich nicht drauf gehört habe früher.
Ja, wenn ich hören will, muss fühlen, ne?
So ist das nun mal, aber entscheidend ist ja, dass man jeden Fehler nur einmal macht, Stefan. Das ist ja der wichtigste Faktor.
Das ist richtig. Wo wir gerade bei Fehlern sind, wir haben das Thema, ja, handelsübliche Typen noch nicht behandelt.
Was hat das mit Fehlern zu tun?
Mit Fehlern, dass ich vielleicht die falsche Elektrode auswähle.
Ah, okay, den Weg gehst du. Ja, okay.
Genau. Und zwar, Ummantelung gibt es halt wirklich in unterschiedlichen Ausführungen. Jeder hat schon mal gehört, ach, hier eine RR-Elektrode, eine RC-Elektrode und so weiter und so weiter. Ich möchte einfach mal ganz kurz aufzeigen, welche handelsüblichen Typen gibt es eigentlich. Also es gibt beispielsweise eine R-Elektrode. Matthias, wofür steht das?
R steht für Rutil umhüllt. Jetzt weiß kein Mensch, was Rutil umhüllt heißt. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht sagen, was hier unter diesem Wort Rutil wirklich verbirgt. Weißt du das, Stefan?
Negativ.
Soll ich es mal eben schnell googeln? Soll ich mal eben gucken, ob wir das nicht rausfinden können? Rutil umhüllt. Wir googeln mal. Ich habe was gefunden. Rutil ist ein häufig vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der Oxide und Hydrooxide mit der chemischen Zusammensetzung TiO2 und damit bla bla bla. Also wissen wir, chemisches Produkt, Mineral, das bedeutet Rutil.
Ja, und diese R-Elektroden letztendlich wird halt zum Schweißen von dünnen Blechen beispielsweise verwendet. Und Vorteil von dieser R-Elektrode ist halt, dass sie halt für alle Schweißpositionen mit Ausnahme der Fallnahtposition ja einsetzbar und schweißbar sind. Dann gibt es aber noch die RR-Elektrode, Matthias.
Ja, das ist ein Doppelrutil umhüllte Elektrode. Und Vorteil von dieser Elektrode ist, dass sie wirklich extrem saubere und gleichmäßige Schweißnähte erzeugt und dass die Schlacke sich beim Schweißen, wenn man das Schweißgerät vorher richtig eingestellt hat, wirklich die Schlacke sich so richtig schön selber abhebt. Das ist schon ein lässiges Gefühl. Und das kann man mit dieser RR-Elektrode eigentlich sehr, sehr gut erzeugen. Meine Empfehlung persönlich ist, gebt euren Azubis die mit in eine Gesellenprüfung, wenn die noch mit Elektrode irgendwas schweißen müssen, Gesellenstücke mit Elektrode schweißen. Gebt ihnen die RR-Elektrode mit und die sollen sich die passende Position dafür aufbauen und damit schweißen. Da kriegen die Top-Nähte mit hin. Gebt ihnen nicht die falschen Elektroden mit, bitte.
Dann gibt es noch die Type RC, also Rutilzellulose. Das ist sozusagen ja eine Allzweckwaffe. Also die Allzweckelektrode, gerade für Montagen, aber auch ja Fallnähte, sind überhaupt kein Problem mit dieser Elektrode.
Stefan, wir haben vorhin gesagt, Zellulose-Elektrode braucht man ein besonderes Schweißgerät für. Das gilt jetzt aber für diese RC-Elektrode noch nicht, das müssen wir ganz klar an dieser Stelle sagen, sondern das gilt wirklich bloß für die reine Zellulose-Elektrode. Für die Rutilzellulose-Elektrode gilt das spezielle Schweißgerät nicht, was wir dafür brauchen. Dann fällt mir noch ein, die Elektrode mit der Abkürzung B wie Bertha. Das ist die sogenannte basische Elektrode. Diese Elektrode, die fordert so ein bisschen besondere Fähigkeiten von dem Schweißer. Der muss also schon durchaus was auf dem Kasten haben und sich da so ein bisschen mit auskennen und etwas Erfahrung haben, um die Elektrode verschweißen zu können. Bei der Elektrode geht die Schlacke am Ende des Tages nicht so prall ab wie bei der vorhin erwähnten RR-Elektrode, sondern die geht ziemlich beschissen ab, sag ich mal. Eingesetzt wird diese Elektrode besonders für Stähle, die eigentlich nicht so wirklich prall zu schweißen sind. Und diese Elektrode hat eine Besonderheit, nicht nur, dass sie exotische Anwendungsfälle hat, sondern diese Elektrode muss zurückgetrocknet werden. Und warum zurücktrocknen, Stefan?
Genau, weil es eine basische Elektrode ist und diese basischen Elektroden werden als hygroskopisch bezeichnet. Das heißt, sie nehmen Wasser auf und geben Wasser entsprechend wieder ab. Und deshalb, sag ich mal, ist auf eine trockene Lagerung natürlich zu achten und auf jeden Fall, naja, vor dem Verschweißen auf eine entsprechende Rücktrocknung zu achten. Da gibt es dann so spezielle Rücktrocknungsöfen, die man verwenden kann, wo dann halt die entsprechenden Stabelektroden auch reinkommen. Und die erwärmt man dann entsprechend, beziehungsweise rücktrocknet dann so bei circa, naja, 250, 300 oder manchmal auch 350 Grad Celsius. Letztendlich schaut auf euren, naja, ich sag mal so schön Beipackzettel der Elektroden. Da steht drin, wie diese Elektroden entsprechend getrocknet werden müssen.
Oder fragt euren Apotheker oder Schweißfachingenieur oder euren Schweißfachhändler. Die können euch bestimmt auch damit weiterhelfen.
Kommen wir nun nochmal zur C-Elektrode, also C wie Zellulose. Matthias, da brauchen wir halt wirklich dieses spezielle Schweißgerät für. Aber was zeichnet letztendlich diese Zellulose-Elektrode aus?
Die Zellulose-Elektrode verwenden wir eigentlich, wenn wir so wirklich etwas größere Spaltbreiten überbrücken wollen. Also grundsätzlich hat die erstmal eine sehr, sehr gute Spaltüberbrückung. Wir können sie sehr gut bei Fallnähten einsetzen, aber sie kann halt nicht mit allen Stromquellen geschweißt werden. Von daher immer so etwas exotisch zu behandeln, finden sich durchaus einige Anwendungsfälle für, um mit der Zellulose-Elektrode schweißen zu können und zu müssen vielleicht auch.
Ja, und neben diesen Ummantelungstypen, sage ich mal, gibt es noch weitere gravierende Unterschiede bei einer Auswahl einer Stabelektrode. Und zwar kommen wir zum Thema Schweißzusatzwerkstoff bzw. Grundwerkstoff. Ich kann natürlich eine Elektrode für Baustahl nicht für Edelstahl verwenden.
Kann ich schon, aber das gibt halt keinen Erfolg. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine ordentliche Schweißnaht erzeugen, die auch hält.
Genau, und deswegen muss ich darauf achten, welchen Schweißzusatzwerkstoff brauche ich für meine entsprechende Anwendung. Das ist ganz wichtig im Vorfeld zu klären.
Und der Schweißzusatzwerkstoff richtet sich nach unserem Grundwerkstoff, den wir verschweißen wollen.
So sieht's aus.
Wie Stefan das gerade schon gesagt hat, Grundwerkstoff 1.4301 und ich komme da mit einer stinknormalen Stahlelektrode an. Würde ich die Finger von lassen. Also sucht nach dem Grundwerkstoff auch bitte den Zusatzwerkstoff der Elektrode aus. Und wenn ihr das selber nicht könnt, weil ihr euch mit der Materie zu wenig auskennt, dann fragt vielleicht euren Schweißfachmann oder Schweißfachingenieur im Betrieb, weil der weiß das definitiv. Oder wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ruft euren Schweißhändler an und vielleicht kann der euch ein bisschen unterstützen und bei der Auswahl etwas weiterhelfen. Weil viele Elektroden kann man für viele Bereiche einsetzen. Da gibt es Listen zu, die nicht jeder unbedingt in der Schublade liegen hat, aber eure Schweißfachhändler, die haben das definitiv und die stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Zusammenfassend können wir eigentlich sagen, es gibt Elektroden zur Stahlverarbeitung, es gibt Elektroden zum Edelstahl und hochlegierten Stahlverarbeiten, es gibt spezielle Gusselektroden, also für Gussmaterialien. Einfach zusammengefasst kann man sagen, es gibt für fast alle Grundwerkstoffe eine entsprechende Stabelektrode.
Und damit das auch strukturiert und ordentlich abläuft, gibt es da auch wieder, und ich darf es wieder sagen, eine Norm zu. Die DIN-EN ISO 2560 nennt sich Schweißzusätze umhüllte Stabelektroden. Und darin werden die Stabelektroden nach der Streckgrenze und der Zugfestigkeit des Zusatzwerkstoffes unterteilt bzw. definiert. Lass uns noch mal kurz drüber sprechen, Stefan, welche Anwendungsbereiche es überhaupt fürs Elektrodenhandschweißen oder Lichtbogenhandschweißen gibt. Das mit der Baustelle, das haben wir schon gefühlt ein Dutzend Mal erwähnt. Dann kommt man mit den Elektroden durchaus an Stellen hin, wo man mit dem Wickbrenner nicht hinkommt, wo man mit dem Magbrenner nicht hinkommt. Mit der langen Elektrode, man stellt sich vor, die ist 35 cm lang, so eine 350er Elektrode, da komme ich auch mal in Rohre rein oder in Löcher rein, wo ich sonst vielleicht nicht zum Schweißen hinkomme. Und gerade so in so Bereichen wie Reparatur von Landmaschinen oder sonst irgendwas, wenn irgendwo beim Landwirt auf dem Feld was kaputt gebrochen ist und man muss da was schweißen und kommt in dieses Röhrchen oder irgendwo nicht rein, Elektrodenhandschweißgerät hat jeder Landwirt irgendwo in der Scheune stehen. Da kann man so einige Dinge mit bewältigen, die sonst nicht möglich wären.
Genau, wenig anfällig für Wind hatten wir auch schon gesagt und letztendlich auch äußere Bedingungen aufgrund dieser Schutzatmosphäre, die entsteht. Und letztendlich ist es immer so, da wo eine einfache Bedienung vonnöten ist, da hilft letztendlich wirklich das E-Handschweißen bei. Und vor allem, im Grunde sind alle Werkstoffe mit dem E-Handschweißen oder Lichtbogenhandschweißen verschweißbar.
Ja, so pauschal kann man das sagen. Es gibt welche, die werden wir auch mit E-Hand nicht schweißen können, aber so pauschal fast alles können wir damit schweißen, Stefan.
Genau.
Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn die Einstellung wirklich passt von der Stromquelle und ich etwas handwerkliches Geschick habe, dann kann ich da richtig geile Nähte mit erzeugen. Ja, und ich behaupte mal ganz frech jetzt, wer mit der Elektrode schweißen kann und das richtig gelernt hat und die Fähigkeiten damit geübt hat, der tut sich bei den anderen Schweißverfahren nachher viel, viel einfacher. Ist meine persönliche Einschätzung. Vielleicht seht ihr das auch anders, soll mir recht sein. Aber wenn man das so ganz außen vor lässt und so tut, als wäre das so das hässliche, stiefmütterliche Kind, was man eigentlich gar nicht beim Schweißen mehr braucht. Also so einfach ist es mit dem Elektrodenschweißen nicht. Wir finden es ein geiles Verfahren und es war uns auch wichtig, dass wir die Schweißverfahren-Thematik mit dem E-Handschweißen beginnen, weil wir da beide persönlich einen ziemlich positiven Bezug zu haben zu diesem Schweißverfahren.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema, häufige Fehler. Was kann überhaupt passieren, wenn ich E-Handschweiße? Beispielsweise das Festkleben beim Zünden, Matthias, ist ein gängiger Fehler eigentlich.
Das passiert jedem Mal und das ist noch nichts Schlimmes. Hat viel mit der Übung zu tun und mit der Erfahrung zu tun. Im Prinzip muss man die Elektrode, wie beschreibe ich das jetzt, wie so ein Streichholz vielleicht über das Bauteil ziehen und damit den Kurzschluss erzeugen.
Das hast du ganz gut gemacht, ja.
Ich glaube, damit kann ich es ganz gut vergleichen mit dem Streichholz.
Gib den Daumen hoch, würde ich sagen.
Das hast du ganz gut gemacht, mein Kleiner. Da bin ich stolz auf dich.
Ein weiterer häufiger Fehler ist beispielsweise die Stromstärke für die verwendete Stabelektrode ist zu gering eingestellt. Kommt immer wieder häufig vor. Ja, Resultat ist natürlich, dass die Elektrode nicht richtig abschmilzt. Der Einbrand ist viel zu gering. Die Schweißnaht hält nicht wirklich. Tja, und manchmal passiert es auch, dass die Elektrode gar nicht zündet.
Das sind durchaus Optionen, aber da sind wir wieder bei dieser Faustformel. Elektrodendurchmesser mal 40. Spielt mit den Parametern und tastet euch daran, ob ihr ein bisschen mehr braucht oder ein bisschen weniger braucht. Und dann seht ihr am Verhalten der Elektrode und an der Schweißnaht eigentlich schon, ist mein Schweißgerät richtig eingestellt oder ist es nicht richtig eingestellt? Muss ich noch ein bisschen an der Stromstärke spielen? Empfehlung von meiner Seite, nehmt euch ein altes Rotzblech irgendwo aus der Schrottkiste, legt euch das daneben und probiert da erstmal die Elektrode zu zünden. Und schaut euch mal an, wie die Schlacke sich löst, wie die Schweißnaht nachher aussieht, ob die wirklich gebunden hat oder nicht gebunden hat und geht erst dann an euer Bauteil, um da die Schweißnaht zu ziehen. Eben ein kleines Musterblech nehmen und mal ausprobieren. Dann passiert nämlich auch nicht, was passieren kann, wenn man die Stromstärke zu hoch einstellt. Dann ist nämlich auf einmal der Einbrand zu tief, die Ummantelung löst sich vielleicht, obwohl sie das noch gar nicht soll. Es gibt dadurch keine Schutzwirkung, wenn wir Pech haben und wenn wir die Stromstärke viel zu hoch eingestellt haben, besteht die Gefahr, dass unsere Elektrode nicht nur abbrennt, sondern die wird glühend heiß. Die sieht aus wie eine Wunderkerze. Endergebnis Schweißnaht, Katastrophe. Also rantasten an die Stromstärken, dann kommt ihr relativ schnell und relativ einfach an das passende Ergebnis ran, was ihr haben wollt.
Ich wiederhole gerne nochmal die Faustformel, also Elektrodendurchmesser mal 40 ist dann entsprechend ja meine einzustellende Amperezahl plus minus natürlich.
Was haben wir noch für Fehler, die möglich sind oder die gängig sind? Wir können jetzt nicht alle Fehler aufzählen, aber so ein paar gängige.
Schlackereinschlüsse natürlich. Das passiert beispielsweise dann, wenn ich sage jetzt mal, Brennerhaltung nicht perfekt ist, beziehungsweise die Haltung der Elektrodenzange nicht perfekt ist. Der Lichtbogen zu kurz ist oder auch die Schweißgeschwindigkeit zu gering ist.
Genau, wenn die Schweißgeschwindigkeit zu gering ist, bleibe ich zu lange auf einer Stelle auf der Schweißnaht, bildet sich immer wieder Schlacke, die sich draufsetzt, die wird mit eingebrannt und am Ende des Tages habe ich in meiner Schweißnaht die Schlacke drin, obwohl sie eigentlich oben drauf sitzen sollte und schützen sollte.
Richtig.
Sind Schweißnahtfehler, die einfach nicht akzeptabel sind und üben. Und mit der Übung vermeiden wir auch einen ganz großen Fehler, der aber mit vielen anderen Parametern zusammenhängt, nämlich einen Bindefehler. Das ist quasi, wenn der Lichtbogen zu lang wird, ich die Elektrode zu weit von meinem Bauteil entferne, nachdem sie gezündet hat, der Lichtbogen zu lang ist und somit das nur noch ein komisches Gebrutzel und Gebrudel ist, mit einer Schweißnaht eigentlich nicht zu vergleichen ist. Das merkt ihr aber relativ schnell, wenn ihr die Elektrode in der Hand habt und euer Lichtbogen ist zu lang geworden. Wenn ihr das nicht merkt, tja, dann hält die Schweißnaht halt nicht, dann ist das so, dann müsst ihr das Bauteil normal machen. Aber Stefan, was hältst du von der Zusammenfassung?
Das Thema Lichtbogenhandschweißen ist immer noch sehr gefragt. Wieso, weshalb, warum, haben wir nun schon öfters gehört. Ja, so ein Schweißgerät nimmt nicht viel Platz weg, ist halt leicht, sag ich mal, nimmt ja von der Abmessung her wenig Platz weg und sollte daher in jedem Montagefahrzeug und auch in jeder Profi- und auch Hobbywerkstatt vorhanden sein.
Ja, sehe ich genauso. Also da, wo geschweißt wird, muss Minimum ein E-Handgerät stehen und jeder Landwirt, jeder Autoschrauber, jeder Hobbyschweißer, ihr alle solltet euch ein kleines E-Handgerät zulegen. Ihr müsst kein Zellulosegerät haben, das glaube ich schon, dass das nicht nötig ist für euch. Aber für jeden Anwender sollte eigentlich immer so ein E-Handgerät in der Ecke stehen. Und wenn es nur dafür ist, im Notfall auf dem Feld, unten in der Kellerwerkstatt, auf der Baustelle, auf dem Dach, sonst irgendwo, auch nochmal eben schnell eine Schweißnaht ziehen zu können.
Genau, also die Auswahl der passenden Stromquelle ist ja relativ einfach, hatten wir gerade schon öfters auch erwähnt gehabt. Darüber hinaus ist natürlich darauf zu achten, dass ich die richtige Stabelektrode auswähle. Das ist etwas komplexer, weil ich halt wissen muss, welchen Grundwerkstoff habe ich überhaupt und welche Stabelektrode nehme ich dafür entsprechend. Wir können uns noch alle an die Typen der Ummantelung erinnern, also beispielsweise R, RR, RC-Elektrode und so weiter und so weiter. Das ist auch ein Aspekt, auf den ich auf jeden Fall achten muss, wenn ich mich mit dem Thema E-Handschweißen beschäftige.
Ich kann es nochmal euch nur anbieten, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Schickt uns eine Nachricht, schickt uns eine E-Mail oder eine DM auf Instagram. Wir helfen euch gerne weiter bei der Thematik und wenn ihr noch was wissen wollt, wir sind für euch da. Ansonsten würde ich sagen, Stefan, ich habe auf meinem Zettel hier, der vor mir liegt, habe ich nichts mehr stehen. Sofern dir nicht noch irgendwas Wichtiges auf dem Herzen liegt, was du loswerden möchtest.
Nein, also ich habe ja auch nichts mehr. Die Zusammenfassung haben wir gerade noch mal kurz gegeben. Von daher kann ich eigentlich nur sagen, interessiert euch auf jeden Fall für das E-Handschweißen. Das ist ein wichtiges Verfahren, gerade auch das Handwerk des Schweißens zu lernen. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Wir helfen immer gerne weiter. Und das war es auch mit der heutigen Folge. Und wir würden uns natürlich unwahrscheinlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Einfach Schweißen, der Podcast. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.
Macht es gut. Ciao.
In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Einfach Schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Raus damit! Schreibt ihnen einfach. Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse einfachschweißen@gmx.de.